The Pioneer Morning Briefing mit Gabor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue spätsommerliche Woche. Heute ist Montag, der 24. August. Der Zug muss aus dem Bahnhof. Dabei wird er auf den ersten Metern sicher nicht Höchstgeschwindigkeit erreichen. Aber der Zug muss ins Rollen kommen. Start jetzt, Reisegeschwindigkeit später. Der Lokführer Friedrich Merz hat gute Chancen, in dieser Woche jedenfalls den Bahnhof zu verlassen. Denn das Bundeskabinett trifft sich Dienstag-Mittwoch auf Schloss Neu-Hardenberg. Und zwar zu einer Klausur. Es geht darum, die ökonomische Stagnation des Landes und die politische Lethargie seiner eigenen Regierung zu überwinden. Über die Schwierigkeiten mit dem Land und seiner Wirtschaft haben wir oft schon gesprochen. Auch hier, ja, die Lage ist ernst. Aber die Lage ist nicht hoffnungslos. Und deshalb hier und heute Morgen 5 Hoffnungsschimmer am Fuße dieser Regierungsklausur. Hoffnung Nummer 1, der erste wirkliche Volkswirt betritt die Regierung. Carsten Linnemann, sein Name. Er ist im Bundeskabinett angekommen. Neben der Sozialversicherungsfachangestellten Bärbel Baas, den vielen Juristen, dem Politikwissenschaftler Lars Klingbeil, ist er die erste Fachkraft, die die globalen Zusammenhänge der Ökonomie wirklich auch von Grund auf studiert hat. Jetzt ist der Gesundheitsminister nicht sein Thema, aber er kann mit seinem ökonomischen Blick und seinem Wissen die Kabinettsdiskussion und insbesondere eben auch auf solchen Klausurtagungen wirken. Die Fraktion der wirtschaftlichen Praktiker, bisher vertreten durch den BlackRock-Mann Merz, den Mediamarkt-Manager Wildberger, die Energiefachfrau Reiche, wird durch ihn sichtlich verstärkt.
Einfach mal arbeiten und machen.
Zweiter Hoffnungsschimmer, der Innenminister Dobrindt hat Tritt gefasst. Die Zahlen der Flüchtlinge, sie gehen zurück, es wird fleißiger abgeschoben als zuvor. Bei Sandra Maischberger sagte er im vergangenen Jahr, was er unter guter Politik versteht.
Wenn ich jedes Mal nur erkläre, was in den letzten 10 Jahren erklärt worden ist, warum wir nicht mehr in der Lage sind, als Deutschland zu handeln, wenn wir das nicht mehr hinbekommen oder es nicht mal mehr versuchen, weil wir sagen, es ist schwierig, dann haben die Bürger das Gefühl, dass die Politik nichts mehr entscheiden kann. Und das halte ich für die größte Gefahr.
Dritter Hoffnungsschimmer, die SPD-Führung verliert an Relevanz in der Koalition. Das Duo Baas Klingbeil, das mit einem Auge immer auf die Befindlichkeit der eigenen Partei schielte, kann sich jetzt vielleicht mal besser konzentrieren, denn ihre Strategie ist nicht aufgegangen. Die SPD hat überall die Wahlen verloren, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und auch in Berlin, Sachsen-Anhalt und MacPom sieht es nicht allzu rosig aus. Also das abgenommene Gewicht der SPD spürt man in der Regierung und insbesondere die Diskussion um die Ablösung von Baas und Klingbeil hat Spuren hinterlassen. Das ist ein Hoffnungsschimmer für Merz und für alle, die die Veränderung wollen. SPD auf Slimline gesetzt. Hoffnungsschimmer Nummer 4, die Skizze einer Rentenreform liegt auf dem Tisch, hat lang genug gedauert. Aber jetzt hat diese Alterssicherungskommission ihren Bericht geliefert und alle, der Kanzler und sein Vize, sind der Meinung, wird umgesetzt. Und zwar wird ohne Abstriche umgesetzt. Auch der Ökonom Moritz Schularik vom Kieler Institut hält das Paket für gelungen, wie er hier im Podcast gesagt hat.
Das, was wahrscheinlich hängen bleibt jetzt von diesem Reformpaket, ist in der Tat die Rentenreform. Die ist, ich würde mal sagen, eine 2- oder so, die ist schon ganz gut. Die ist ein Kompromiss, aber das ist sicher ein Kompromiss, der in die richtige Richtung geht.
Neu an dem Ganzen ist die verpflichtende gesetzliche Kapitalrente. Damit wird die Börse, man muss fast sagen, erstmals in Deutschland nicht von der Politik verteufelt, sondern eingesetzt, unsere Probleme mit dem Umlageverfahren zu lösen. Bravo! Hoffnungsschimmer Nummer 5. Der DAX läuft super auf Rekordniveau, die Exportwirtschaft ebenfalls. Der DAX notiert bei über 26.000 Punkten. Das ist nicht nur für die Börse, sondern eben auch für die Inhaber von Lebensversicherungen zum Beispiel oder Belegschaftsaktien eine gute Nachricht. Und für den Aufbau einer kapitalgedeckten Säule in unserem System ist das sogar eine super Nachricht. Also, parallel dazu sind auch die Exporte gut gelaufen in den vergangenen Monaten. Knapp 140 Milliarden Euro, ein Plus von fast 7% im Vorjahresmonat. Mehr als je zuvor in einem einzelnen Monat seit Beginn der kalender- und saisonbereinigten Zeitreihe. Aktienmarkt und Exportwirtschaft signalisieren also gemeinsam durchaus Zuversicht. Das Ganze ein Kontrast zur trägen Binnenkonjunktur, die mit nur 0,2% BIP-Wachstum im zweiten Quartal weiter stagniert. Also ist nicht alles rosig, aber es sind ein paar Hoffnungsschimmer, die wir nicht ignorieren sollten. Fazit: Die Situation ist für März zumindest mal besser als zu Beginn der Sommerpause. Der Unmut über seine verstolperte Kabinettsumbildung ist abgeklungen. Die Lust auf einen Kanzlerwechsel in der Union lebt zwar weiter, aber deutlich gedämpft. Für März gilt also der alte Anarcho-Spruch: Du hast keine Chance, also nutze sie. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Gründerin des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht selbst spricht über ihre Kritik an der Brandmauer und welche Fehler die junge Partei in der jüngeren Vergangenheit gemacht hat.
Es war ein großer Fehler, dass wir das erste Mal in ein Parlament einziehen und sofort in zwei Bundesländern in Regierungen gegangen sind, weil man das nicht schafft.
Sie und wir und das Pioneer-Team haben eine Verabredung heute in einer Woche. Und wir gedenken heute Morgen eines Musiklabels, das Popgeschichte geschrieben hat. Sarah Wagenknecht hat es nicht leicht. Nicht leicht durchzudringen seit dem Abschied aus dem Bundestag und nicht leicht verstanden zu werden in einer Welt der vorsätzlichen Missverständnisse. In Erfurt zum Beispiel hat sich die BSW-Landtagsfraktion hinter den CDU-Ministerpräsidenten gestellt, als der wegen eines entzogenen Doktortitels jetzt unter Druck geraten ist. Wagenknecht hatte Vogts Abtritt gefordert. Aber die BSW-Fraktion im Landtag wollte die Brombeer-Koalition, so nennt man das Bündnis, am Leben halten. Die Parteigründerin muss auch sonst einiges aushalten. Widerspenstigkeiten in Thüringen sind das eine. Sie muss aber auch zittern um den Einzug in die Landesparlamente von Sachsen-Anhalt, MacPom und Berlin. Als wenn das nicht schon genug wäre, auch noch eine Nähe zur AfD unterstellt. Und zwar warum? Weil sie die Brandmauer für undemokratisch hält. So schnell kann es im öffentlichen Diskurs gehen. Wie geht sie damit um? Wie fühlt sich die einstige Kommunistin und promovierte Ökonomin mit den Abtrünnigen in der eigenen Partei und dieser mehrheitlich feindlichen Presselage? Und wie genau funktioniert eigentlich ihre Idee eines unabhängigen, unparteiischen Ministerpräsidenten, der qua Charisma und Kompetenz ein Land regieren soll, gewählt vom Parlament, ohne auf den Parteilisten der einzelnen Gruppierungen aufzutauchen? Das alles habe ich mit ihr gründlich besprochen. Das gesamte Gespräch hören Pioneers auf unserer Seite thepioneer.de. Auszüge gibt es jetzt hier im Morning Briefing Podcast für Sie in einer Kurzversion. Einen schönen guten Morgen, Sarah Wagenknecht.
Guten Morgen.
Frau Wagenknecht, können Sie denn einen wie mich verstehen, wenn er sagt, ich habe in Sachen BSW so ein bisschen den Überblick verloren?
Ja, das hat allerdings weniger damit zu tun, dass unsere Position so unklar ist, als dass wir eine Medienlandschaft haben, die wirklich nicht mehr willens ist, auf einem Minimalniveau zu diskutieren. Also wenn man sagt, man will den CDU-Wahlverlierer nicht nochmal mit ins Amt hieven, dann ist man schon der Steigbügelhalter der AfD, obwohl wir ganz klar ein anderes Modell haben. Und ich fände wirklich wichtig in der deutschen Politik, dass wir darüber diskutieren, wie wir aus dieser Sackgasse der immer breiteren und immer weniger handlungsfähigen Brandmauerkoalition rauskommen.
Ja, sagen Sie nochmal Ihr Argument, das Kernargument gegen die Brandmauer, das ja in der CDU tatsächlich nicht geteilt wird. Also Armin Laschet und sehr viele wollen dabei bleiben, obwohl es diese objektiven Probleme gibt. Sagen Sie, was ist Ihr Kernargument gegen diese Brandmauer?
Sie ist undemokratisch und sie hilft der AfD. Und das erleben wir jetzt seit Jahren. Also seit Jahren wird eine Politik gemacht, dass man die AfD pauschal ausgrenzt. Das geht ja so weit, dass die Grünen sich öffentlich schämen, wenn ein Antrag von ihnen in Sachsen mal durchkommt mit den Stimmen von BSW und AfD. Man versucht halt immer mehr Parteien, und es werden natürlich immer mehr auch gebraucht, weil die AfD ja immer stärker wird, immer mehr Parteien müssen sich verbünden, um die AfD von jedem Einfluss wegzuhalten. Das ist aber angesichts dessen, dass die AfD inzwischen im Osten bei Werten um 40% steht, auf Bundesebene geht sie jetzt auf die 30% zu, das ist ein Herangehen, das natürlich nur dazu führt, dass die AfD-Wähler immer mehr empört sind, auch sich betrogen fühlen. Und sich nichts ändert. Und die schlechte Politik wird fortgesetzt. Davon profitiert die AfD. Dann hat man die nächste noch größere Brandmauerkoalition. Man kann das so lange machen, bis die AfD das erste Mal irgendwo die absolute Mehrheit hat, wenn man das will. Ich fände es klüger, vorher einen anderen Weg zu gehen.
Und dann haben wir gesprochen über Ihre Idee von einem unabhängigen Kandidaten, den man zum Ministerpräsidenten wählen könnte. Also, mich hat interessiert, wie sie sich das im Detail vorstellt. Was sind die praktischen Ableitungen? Sagen Sie das mal am Beispiel, wir gehen mal die Bundesländer durch. Beispiel jetzt Thüringen, da hatten Sie den Vorschlag ja gemacht, dass man Herrn Vogt wegen seiner Doktorarbeit vielleicht jetzt fallen lässt und damit den Ministerpräsidenten auswechselt. Wären Sie in Thüringen zum Beispiel dann dabei, auch mit der AfD einen Ministerpräsidenten auszuwählen, selbst wenn er nicht von denen kommt?
Ja, auf jeden Fall sollte man jemanden finden, der auch bei den Wählerinnen und Wählern der AfD Respekt genießt. Weil darum geht es ja hauptsächlich, dass die Anliegen dieser Menschen, und die haben berechtigte Anliegen, dass die in der Politik seit Jahren ignoriert werden. Und das ist ja der eigentliche Grund, warum sie dann eben auch AfD wählen, weil sie das Gefühl haben, die alle anderen machen ein weiter so. Das war ja auch einer der Gründe, warum wir das BSW gegründet haben. Wir haben ja auch tatsächlich Menschen erreicht, die auch zutiefst frustriert von der herrschenden Politik sind. Aber die Art und Weise, wie man mit der AfD umgeht, verstärkt eben dieses Problem und hat am Ende natürlich auch zur Auswirkung, dass die Politik sich nicht verbessert. Konkret in Thüringen.
In Thüringen, da ist ja Björn Höcke der erste Mann der AfD. Also wäre Björn Höcke so ein Ministerpräsident, wo Sie sagen, auf den kann man sich verständigen?
Herr Steingart, ich bitte Sie. Also es geht darum, jemanden zu gewinnen. Wir haben ja gesagt, einen über Parteigrenzen hinaus respektierten, parteiunabhängigen Ministerpräsidenten. Es gibt ja solche Persönlichkeiten. Es gibt sie in der Wirtschaft. Es gibt sie teilweise bei den Gerichtsbarkeiten. Es gibt sie zum Beispiel auch in den Kirchen. Es müsste jemand sein, der natürlich für eine andere Politik steht. Das ist ja das Entscheidende. Also jetzt Herrn Vogt auszutauschen und irgendeiner von der CDU, sie scheinen da allerdings eine sehr dünne Personaldecke zu haben, aber wenn irgendeiner das jetzt weitermacht statt Herr Vogt und macht die gleiche Politik, das bringt nichts. Und das Entscheidende ist eben auch, diese Thüringer Koalition hat ja keine eigene Mehrheit. Aktuell kettet sie sich daran, Mehrheiten ausschließlich mit der Linken zu finden. Und ein anderer Weg wäre natürlich, mit wechselnden Mehrheiten zu regieren. Das würde auch die AfD zwingen, in Sachthemen Stellung zu nehmen. Und es würde auch dieses unangenehme Problem lösen, dass selbst wenn die AfD etwas Vernünftiges beantragt, also ich weiß zum Beispiel in Brandenburg war das auch, da waren, als wir noch in der Regierung waren, da haben die irgendwas beantragt zu Kleingarten, Kleingärtnern, was ein absolut populärer, sinnvoller Vorschlag. Alles wird weggestimmt. Alles, was von der AfD kommt, wird weggestimmt. Und das ist falsch. Deswegen sollte man tatsächlich in der Sache mit auch den Stimmen der AfD natürlich versuchen, Mehrheit zu finden. Ja, was denn sonst?
Aber der Ministerpräsident muss ja eine Person sein. Das ist ja keine Sachfrage, das ist eine Person, eine Persönlichkeit, eine Biografie. Ich glaube, das würde dadurch klarer, wenn Sie sagen würden, dass, ich sag mal, zwei, drei Beispiele zu nennen. Was sind das für Menschen? Das müssen ja auch Menschen sein, die ihrerseits wiederum tatsächlich bereit sind, sich von der AfD wählen zu lassen. Das ist ja ein Typus, den haben wir eben in den letzten Jahren ja, ehrlich gesagt, in der öffentlichen Debatte auch gezielt ausgegrenzt. Also die Grenzgänger zwischen Ihnen und Teilen der Union oder Teilen der SPD und der AfD, dieses Grenzgängertum ist ja unter Strafe gestellt worden. Da ist man neugierig zu erfahren, was für eine Person ist das? Wer kann das sein?
Naja, solange wir diese hysterische Debatte haben, ist es halt sehr, sehr schwierig. Wobei in Thüringen, glaube ich, es reicht, wenn die jetzigen Stimmen der Koalition jemanden wählen würden. Aber es wäre natürlich besser, es wäre jemand, der tatsächlich auch bei den AfD-Wählern so populär ist, dass es der AfD auch schwer fiele, ihn nicht zu wählen. Und ich habe ja in Thüringen auch schon mal ausgelotet. Ja, es gibt natürlich Persönlichkeiten, die auch bekannt genug sind, die auch entsprechende Statur haben. Ich kann jetzt nicht Namen in die Debatte werfen. Ich kann Sie nur darauf hinweisen, dass selbst in der CDU über solche Dinge nachgedacht wird. Es gab vor kurzem einen interessanten Artikel des ehemaligen Regierungssprechers der CDU, der CDU Thüringen, in der Thüringischen Landeszeitung. Da hat er im Grunde das gleiche Modell vorgeschlagen, nämlich dass man sich in Sachfragen verständigt, dass es nicht immer nur Parteikarriere ist, was am Ende für politische Ämter prädestiniert. Das ist doch etwas, in anderen europäischen Ländern gibt es das auch. Also wir führen auch immer eine sehr, sehr borniert deutsche Debatte. Es gibt erfolgreiche Minderheitenregierungen in anderen Ländern, sogar an der Spitze des Staates.
Sarah Wagenknecht räumt auch Fehler ein, die sie mit ihrer noch jungen Partei gemacht hat. Man habe zum Beispiel zu früh zu viel gewollt.
Und ja, rückwirkend muss man sagen, es war ein großer Fehler, dass wir das erste Mal ein Parlament einziehen und sofort in zwei Bundesländern in Regierungen gegangen sind, weil man das nicht schafft. Also weil eine so junge Partei einfach die Erfahrung und auch das Personal nicht haben kann, um in diesem Haifischbecken gegenüber den alten Parteien zu bestehen. Also man wird dann zum Frühstück verspeist. Und das ist eben etwas, was uns natürlich dann auch geschadet hat, weil Leute gesagt haben, ja, ihr habt doch gar nicht so viel durchgesetzt, wie ihr versprochen habt.
Aber in diesem Haifischbecken, Frau Wagenknecht, Sie bleiben in dem Haifischbecken, Sie fühlen sich nicht verspeist oder haben keine Angst davor. Man braucht ja schon Nerven bei dem, was Sie da täglich durchmachen. Daher die Frage, das macht noch Spaß, ja?
Naja, es war schon mal spaßvoller. Also was ich wirklich ärgerlich finde, ist, und das spürt man ja, dass also dieser Verlust an Medienpluralität, den wir heute haben. Also wir haben ja jetzt zunehmend das Problem, dass wir wenig selbst zu Wort kommen. Also wir sind im öffentlich-rechtlichen Fernsehen weitgehend draußen. Wir können dort nicht mehr authentisch uns darstellen, sondern es wird, wenn, dann über uns berichtet, oft genug auch ziemlich verfälschend. Es gab jetzt diese wirklich miese Kampagne, wo man uns also als angeblichen Steigbügelhalter der AfD hingestellt hat, nur weil wir klargestellt haben, dass wir den Wahlverlierer nicht wählen werden, nämlich Herrn Schulze. Also es ist nicht so, dass das so richtig viel Spaß macht. Ich habe auch das Gefühl, es gab schon mal einen faireren Umgang der Medien mit Leuten, die nicht im Mainstream mitschwimmen, die auch stärker sozusagen andere Positionen haben. Also da hat sich schon vieles verhärtet und verfestigt, was für eine lebendige Demokratie eigentlich nicht gut ist. Aber ich weiß ja, warum ich es mache und das motiviert mich und deswegen mache ich natürlich weiter.
Versucht man, sie braun anzulackieren?
Ja, anders kann man ja das, was da über uns berichtet wurde, gar nicht deuten. Also wir wurden ja immer wieder hingestellt als sozusagen, es wurde ja sogar gesprochen davon, dass wir uns der AfD anbiedern würden, dass wir also so ungefähr jetzt unterwürfig die AfD umwerben. Also absurder geht's nicht.
Das ganze Gespräch mit Sarah Wagenknecht und ihre Sicht dann auch auf Russland, auf die AfD und wo sich die Politik in Deutschland ändern muss, das finden Sie unter dem Link in den Shownotes dieses Podcasts. Demokratie lebt vom Aushalten anderer Meinungen, auch vom Aushalten von Komplexität. Und Sarah Wagenknecht ist komplex, aber ich denke, das Zuhören lohnt. Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Ich hoffe, wir sehen uns in einer Woche in Berlin im Admiralspalast. Ich komme nicht allein, sondern bringe die volle Verstärkung mit. Alef Doğan, Chelsea Speaker, Pia von Versebe, die Pioneer Band und spannende Gäste werden dabei sein. Der Jazz-Trompeter Till Brönner, er spricht Klartext über die Situation in Deutschland für ihn als Musikunternehmer. Und Alef Doğan trifft auf Kevin Kühnert, einst SPD-Generalsekretär und heute bei der Finanzwende. Die beiden sprechen über Gerechtigkeit. 31. August, Berliner Admiralspalast. Alle Infos in den Shownotes. Wir sehen uns.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
dass hinter dem großen und bekannten Musiklabel Motown, dass hinter diesem Label eine Frau steht, die eigentlich weder Sängerin noch Produzentin war, sondern Rezeptionistin. (lacht) 1959 war Berry Gordy Jr. gerade dabei, sein junges Plattenlabel namens Motown in Detroit, in der Motortown, daher Motown, aufzubauen. Seine erste Angestellte war Janie Bradford. Sie sollte, telefonieren, sie sollte organisieren. Doch sie zeigte eines Abends ihr gutes Gespür für die Musik. Als Gordy Jr. in seinem Studio am Klavier saß, spielte er eine Melodie und Bradford kam dazu. Und zusammen schrieben sie an diesem Abend Musikgeschichte. Und zwar den ersten Hit für das neue Musiklabel. Und dieser Hit hieß Money, That's What I Want, gesungen von Barrett Strong. (lacht) 1960 erreichte der Song Platz 2 der amerikanischen R&B-Charts und Platz 23 der Pop-Charts. Damit wurde er zum ersten großen Hit in Berry Gordys neuer, junger Plattenunternehmen, dem späteren Motown-Konzern. Und für Janie Bradford war es der Anfang einer ganz ungewöhnlichen Karriere als Songwriterin. Es war der Beginn einer neuen Ära, kann man auch sagen. Nicht nur für Bradford und Gordy, sondern für die Musik aus Detroit. Motown brachte in den folgenden Jahren immer wieder große Namen hervor, wie zum Beispiel Stevie Wonder. Soul-Legenden wie Marvin Gaye und Diana Ross wurden berühmt durch Motown und natürlich die Jackson 5. Janie Bradford, sie blieb dem Motown-Label treu. 25 Jahre lang schrieb sie einen Hit nach dem anderen für die verschiedenen Künstler des Labels. Und ihre Musik, ihre Texte, ihre Melodien schafften es weit über Detroit hinaus. Money, dieser erste Hit, den die beiden zusammengeschrieben hatten, wurde später von unzähligen Musikern gecovert. Darunter die Stones und auch die Beatles. Janie Bradford war eine Pionierin der Musikindustrie, die lieber hinter den Kulissen stand als hinter dem Mikrofon. Nun ist sie im Alter von 87 Jahren gestorben. Sie hinterlässt großartige Musik und eben ihre außergewöhnliche Lebensgeschichte. Eine Frau, die als einfache Rezeptionistin anfing und schließlich als Songwriterin Geschichte schrieb und es doch zu erheblichem Reichtum brachte. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in diese neue Woche. Was Janie Bradford kann, das können Sie und wir alle vielleicht auch. Bleiben wir einander gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Now give me money. What I want. That's what I want.